Hallo. Das ist die Aufzeichnung des Hauptreferates vom Einsiedler Impulstag 2019, durchgeführt am 3. Oktober zum Start des außerordentlichen Monats der Weltmission der katholischen Kirche. Es spricht Father James Mellon. Er ist katholischer Priester und Pfarrer aus Halifax, Kanada. Er wird übersetzt von Annette von Lerber. Viel Inspiration beim Anhören.
Guten Morgen.
So, guten Morgen miteinander. War jetzt auch mein ganzes Deutsch. Tut mir leid. Ich bin aus Neuschottland, Kanada. Und wenn da jetzt nur eine Person ist, die nicht wüsste, wo das wäre, hier ist das, genau da, Halifax, Neuschottland, Kanada. Ich freue mich sehr, hier zu sein und möchte jetzt ein Bild meiner Pfarrei zeigen. Das ist eine ganz kleine Pfarrei. Dieses Bild ist eine unserer Hausgruppen. Wir nennen die Connect-Gruppen, Verbindungsgruppen. Das sind so 30 bis 40 Leute in so einer Gruppe. Die treffen sich alle zwei Wochen bei jemandem zu Hause. Und die haben Alpha gemacht. Alpha ist ein Werkzeug für Evangelisation und zum Jüngermachen. Es hat auch das Alpha-Team aus der Schweiz hier mit einem Stand. Wir brauchen das für die Evangelisation, das Alpha-Programm. Und alle Personen hier auf diesem Bild haben eine Lebensveränderung durch den Herrn erlebt. Die Hälfte dieser Leute ging nicht zur Kirche früher. Und die andere Hälfte ging zur Kirche, aber nicht mehr als das. Das war nie lebendig geworden. Und ich könnte euch von jedem Menschen auf diesem Bild eine Geschichte erzählen. Wir haben 14 solche Gruppen in unserer Pfarrei und dann haben wir auch ein System für Kleingruppen noch zusätzlich. Ich zeige dieses Bild, um damit zu erklären, das war immer mein Traum. Ich wünschte mir immer, dass ich zu einer Pfarrei gehören könnte, die so funktionieren würde. Und während 9 Jahren haben wir erlebt, wie unsere Pfarrei sich sehr, sehr veränderte durch den Heiligen Geist. Am Wochenende in der St. Benedikt-Gemeinde haben wir 1400 Leute, die zur Messe kommen, durchschnittlich. Und 886 Erwachsene und Teenager dienen in verschiedenen Diensten, also sind engagiert. 865. Und übers Jahr sind etwa 1000 Leute aktiv in Kleingruppen. Ich habe es erlebt, wie wirklich eine Armee von missionarischen Jüngern aufgebaut wurde. Und das ist eine unglaubliche Erfahrung. Nun, ich komme heute nicht zu euch und behaupte, ich habe die Antwort. Nein, alles, was ich weiß, ist, dass die Antworten, die wir jetzt haben, viel besser sind als das, was wir früher vorgeschlagen haben und dass sie Frucht bringen. Durch den Alpha-Kurs konnten wir Tausende von Menschen willkommen heißen. Viele von ihnen gingen nicht zur Kirche. Und wir haben erlebt, wie Hunderte von Menschen eine lebensverändernde Begegnung mit Jesus Christus hatten. Und das Leben in der Kirche wurde so lebendig, die Sakramente wurden lebendig, die Eucharistie wurde lebendig, das Wort Gottes wurde lebendig. Und das ist erstaunlich mitzuerleben. Für mich hat all das mit Unzufriedenheit angefangen. Als ich 16-jährig war, wurde ich gezwungen, an so ein dummes religiöses Wochenende zu gehen. Und ich war sehr rebellisch. Aber genau an diesem Wochenende habe ich die Liebe Gottes auf eine Art und Weise kennengelernt, dass es mein Leben veränderte. Das letzte Lied, das wir gesungen haben, war dieser Bibelvers aus dem Morgengebet, wo Paulus den Römern schreibt, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Freude im Heiligen Geist. Und Papst Franziskus schreibt über diese Freude. Und ich habe diese Liebe an jenem Wochenende kennengelernt. Ich wusste nicht, dass es möglich ist, Gott so zu erleben. Und ich wusste 2 Dinge an diesem Wochenende, nämlich erstens, ich wollte mehr davon und ich wollte einfach mehr wissen, mehr über diesen Gott wissen. ich wollte mehr über diesen Gott wissen. Und zweitens wusste ich, dass ich wollte, dass meine Freunde dies auch erlebten. Ich wollte, dass alle dies erleben würden. Auf die eine Art kann ich sagen, dass ich an jenem Abend ein Jünger wurde, ein missionarischer Jünger wurde. Aber dann war es doch sehr schnell so, als ich zurückging in meine Pfarrei und die gute Neuigkeit teilen wollte von dem, was ich erlebt hatte am Wochenende, habe ich sehr schnell festgestellt, dass die meisten Leute in meiner Pfarrei genauso waren, wie ich gewesen war. Ich habe zwar an Gott geglaubt, ich bin in die Kirche gegangen, ich habe meine Gebete gebetet, aber ich hatte diese Intimität nicht entdeckt gehabt. Das hatten die anderen auch nicht entdeckt gehabt. Die hatten diese Erfahrung auch nicht gemacht. Und über die Jahre habe ich dann festgestellt, dass ich wirkliche Gemeinschaft nur in diesen Bewegungen der Kirche fand, anderswo. Und dann war ich am Kämpfen. Ich sagte mir, wieso ist das denn so, dass diese Vitalität, dieses Leben, das Frucht bringt, man nur in den Bewegungen findet? Und die Schlüsselzutaten sind doch die gleichen, egal welche Bewegung es ist in der Kirchenwelt. Aber wieso ist es so, dass in der Kirchgemeinde, in der Pfarrei es so anders ist als in den kirchlichen Bewegungen? Und schlussendlich ging ich dann nur noch in meine Pfarrei, um das Heilige Abendmahl zu empfangen. Denn die Predigt, die war wirklich nicht begeisternd. Sondern in den Bewegungen, dort konnte ich wachsen, dort konnte ich lernen, dort konnte ich evangelisieren und wachsen und aber dann ging ich in die Pfarrei und dort habe ich die Eucharistie, das Abendmahl, empfangen. Und dann sagte ich mir, wie wäre es denn, wenn wir jetzt das nehmen würden und das hier hinein täten, in die Pfarrei, und es normal würde da. Damit die Kirchgemeinden, die Pfarreien Orte würden, wo Jünger gemacht werden, wo man zu Jüngern macht, wo Jünger gebildet, ausgebildet, ausgerüstet werden, reif werden und ausgesandt werden, genauso wie das in diesen Bewegungen geschieht, in den kirchlichen. Wenn das in jeder Kirchgemeinde stattfinden würde, dann würden wir die Welt wiederum auf den Kopf stellen, verändert. Und das war meine Unzufriedenheit und die hat mich angetrieben in meinem Leben im Dienst. Viele von euch kennen dieses Zitat von Papst Franziskus, wo er sagt, ich träume von einer missionarischen Option, das heißt einem missionarischen Impuls, der alles verändern kann, sodass die Bräuche und die Handlungsweisen, Zeiten und Zeitpläne, Sprachen und Strukturen der Kirche angemessen kanalisiert werden für die Evangelisierung der heutigen Welt und nicht für die Selbsterhaltung der Kirche. Ihr kennt euch wahrscheinlich aus oder kennt dieses Zitat. Wer mag dieses Zitat von Papst Franziskus? Seid ihr sicher, dass ihr es mögt? Die Zeiten und Zeitpläne, sagt er. Wisst ihr, in Kanada ist es so, wenn ein Priester die Zeit der Messe ändert, dann kriegt er Todesdrohungen. Ist das auch so in der Schweiz? Ja, ich sag euch, wenn du mal guckst, was wir tun, immer wieder tun, wir opfern die Mission, um unsere Dinge, so wie wir sie taten, immer wieder zu tun. Und heute will ich von Hoffnung sprechen. Wir stehen in Hoffnung da. Gottes Reich, da geht es um Gerechtigkeit, um Friede und Freude im Heiligen Geist. Und der gleiche Heilige Geist lebt in uns, der Jesus von den Toten erweckt hat. Wir sind ein Volk der Hoffnung. Wir können gar nicht anders sein, denn wir beten den Gott an, der Leben aus dem Tod bracht, der Wasser in der Wüste fließen lässt. Das heißt, theologisch gesehen sind wir auf einer Grundlage der Hoffnung. Wir sind gerettet durch Hoffnung, Glaube, Hoffnung und Liebe. Und trotzdem war es so, dass ich in meiner Schwachheit und Zerbrochenheit manchmal kämpfe mit Hoffnung. Ich kämpfe manchmal mit dieser Hoffnung als irgendwie eine Abstraktion. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass ich meine Erfahrung der Pfarreierneuerung erlebe in Halifax. Denn wenn ich kämpfe, kann ich diese Erfahrung betrachten und sage, das ist echt. Es ist echt. Es fährt fort, echt zu sein. Es ist natürlich lange noch nicht perfekt. Bei weitem nicht perfekt. Vieles tun wir noch nicht gut und richtig, aber trotzdem, es ist unbekannt. unglaublich faszinierend zu sehen. Und die Pfarreien, mit denen wir arbeiten, weltweit durch diesen Divine Renovation Dienst, auch in Australien, in London, England, überall in Kanada, in Amerika, in Portugal auch mit einer Pfarrei, die erleben jetzt diese Fruchtbarkeit, diese veränderten Leben, das Gleiche, diese Menschen, die plötzlich aufstehen und dienen in der Mission der Kirche. Und das ist so begeisternd zu erleben. Das ist ein anderer Grund, weshalb ich Hoffnung habe. Denn ich weiß, dass diese Prinzipien, wenn wir sie in einem bestimmten Kontext umsetzen, dass sie Früchte tragen. Seht ihr, Hoffnung und Optimismus sind zwei verschiedene Dinge. Optimismus bedeutet, dass wir die Daten filtern und dann sagen wir auf Englisch, sagen wir, wir ziehen die rosa Brille an, sagt man auch auf Deutsch. Ich will die schlechten Nachrichten gar nicht anschauen. Aber nein, die christliche Hoffnung, die kann der Realität ins Auge schauen, kann auch die schwierigen Nachrichten lesen und zur Kenntnis nehmen und trotzdem hoffen. Ich möchte jetzt ein bisschen Statistiken mit euch teilen. In England und Wales ist es so, dass 60% der Katholiken nicht zur Kirche gehen. In Amerika 80% der Katholiken gehen nicht in die Kirche. In Frankreich, Deutschland, Kanada sind es etwa 90% der Katholiken, die nicht gehen. In meiner Diözese sind es nur 8%, die in die Kirche gehen. In den USA ist jeder Erwachsene, der Katholik wird, sind 6, die von der Kirche rausgehen. Und 60% der jungen Katholiken in den USA können sich dann in einem Zeitraum von 10 Jahren gar nicht mehr identifizieren mit der Kirche, mit der katholischen. Unser Bischof hat gesagt, dass wir in einer Krise leben. Deshalb über 15 Jahre, die Zeitspanne von 2001 bis 2016 ist 50% weniger Menschen, die in die Kirche gehen, 50% weniger. 57% der Kirchgänger in meinem Bistum sind über 60-jährig. 75%. Das ist nicht nur in Kanada der Fall. Man denkt oft an die Kirche in Amerika, dass die sehr stark wäre und robust wäre. Auf eine Art stimmt das, aber die haben die gleichen Kämpfe wie das Bistum in Pittsburgh hat. Ganz ähnliche Dinge, die wir auch erleben. Wir kämpfen mit dem Erzbistum in Chicago. Die haben auch ganz ähnliche Kämpfe, nämlich dieser Rückgang, der auch dort stattfindet in der Kirche. Und ihr kennt diese Erfahrung selber. Ich erinnere mich, das ist ein Zitat aus dem Film Herr der Ringe. Frodo sagt, ach, ich wünschte, das wäre nicht während meiner Zeit geschehen. Und dann sagt Gandalf, das wünsche ich mir auch. Und dann sagt er, und alle, die solche Zeiten erleben, wünschen sich das. Aber das können sie ja gar nicht entscheiden. Was wir entscheiden müssen, ist, was wir tun mit der Zeit, in der wir leben. Und ich wünsche mir, dass dies nicht geschehen würde in unserer Zeit, aber es geschieht. Das heißt, wir sind jetzt in einem neuen apostolischen Zeitalter. Das Christentum, das jetzt da seit 1600 Jahren schon ist, in dieser Art ist am Verschwinden und wir sehen diesen Rückgang in der westlichen Welt insbesondere. Und trotzdem spreche ich heute von Hoffnung. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht deprimiert. Denn Hoffnung kann dieser Realität ins Auge schauen. Hoffnung muss bei dieser Realität ansetzen und sich damit nicht zufrieden geben. Ich will euch jetzt etwas zeigen. Das hier ist eine Art, wie wir organisationelle Veränderung verstehen können. Die Berkana-Zwei-Phasen-Theorie. Kennt jemand das? Also wir wollen das mal anschauen. Diese Bewegung hier, die beschreibt Organisationslebenszyklen. Wie das beginnt mit Leben und Vision und Begeisterung und schlussendlich flacht es ab und nimmt ab. Wenn wir das genau anschauen, dann beginnen Bewegungen so. Die Benediktinerbewegung mit diesen Klostern, die überall in Europa gegründet wurden, mit neuem Leben begann so. Aber diese Bewegungen können zu Museen verändert werden und Museen werden Mausoleen. Und die Leute, die sich da engagieren, da gibt es die Pioniere unter ihnen. Ich habe von diesem Abt gelesen, der kam und hier auf dem Berg lebte. Und dann wurde das Kloster im 10. Jahrhundert wegen ihm gebaut. Er war ein Pionier. Und dann werden die Pioniere zu Erhaltern und die Erhalter werden dann die Sterbemitarbeiter, die Palliativmitarbeiter. Das stimmt leider. In Kanada ist es so, dass wir genau an diesem Punkt angelangt sind. Denn wir sind im Sterbeprozess und es ist schmerzvoll. Jetzt will ich die 6 Phasen des Sterbens betrachten. Und du hast gesagt, du sprichst doch von Hoffnung heute Morgen, hast du doch angekündigt. Ja, das tue ich auch, denn wir glauben an etwas, das ist Auferstehung, nicht wahr? Auferstehung, das habt ihr schon gehört, oder? Auferstehung? Also, gucken wir das mal näher an. Verleugnung. Zuallererst numerischer Rückgang, aber niemand sorgt sich. Dann hat das eine Auswirkung auf die Gemeinschaft, aber es ist egal, man vernachlässigt es. Business as usual, man fährt fort wie immer. Dann kommt die zweite Phase, Rekalibrierung nennt man das. Und in dieser Phase hat man das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt. Dann gibt es 2 Antwortmöglichkeiten darauf. Erstens, man macht jetzt noch mehr Anstrengungen mit seiner verlierenden Strategie. Man weiß, dass es nicht funktioniert, was wir eben tun. Es hat schon lange nicht mehr funktioniert, was wir tun. Aber wir tun es wieder. Aber diesmal mit doppelten Kräften, noch mehr Ressourcen und Geld hinein. Und jetzt strengen wir uns noch mehr an mit einem Modell, das nicht funktioniert. Das ist, was wir tun in der Kirche. Zweitens, wir suchen den Zauberstab, die magische Formel. Jetzt versuchen wir das mal und schauen, ob das alles endet. Und was das gemeinsam hat, ist, es gibt keinen Wunsch nach einer tiefen Veränderung darin. Dann kommt Wut. Gibt es da wütige Personen in der Kirche in der Schweiz? Dann werden wir zornig, weil wir Angst haben. Wir haben Angst. Wir sehen, dass die Dinge im Rückzug sind, im Rückgang. Und dann hat die magische Formel nicht funktioniert. Und dann sagen wir, ach, die Bischöfe sind schuld. Alle sagen, die Bischöfe sind schuld. Die Jungen sind schuld. Die Leute, die nicht in die Kirche gehen. Ach, die Steuern sind schuld. Ach, der Materialismus ist schuld. Ach, die säkulare Welt und der Hinduismus und all das ist schuld. Und dann kommt dieser Zorn, der ist wirklich fühlbar. Und dann kommt der Exodus aus der Kirche. Die Leute verlassen die Kirche. Nach Jahren, wo sie ständig runtergingen oder die nicht aus der Kirche austreten, kommen weniger häufig und Kirchen werden leer am Sonntag. Ich erzähle euch, was in meinem Bistum geschehen ist über 15 Jahre. Die Wut verändert sich in Demoralisierung und schlussendlich Verzweiflung. Und wenn Verzweiflung mal da ist, dann sind plötzlich die Mitglieder bereit, neue Ideen auszuprobieren. Endlich, jetzt sind sie bereit. Aber dann kommt noch mehr Verzweiflung und Papst Franziskus hat gesagt, unsere Motive sollte es sein, die heutige Welt zu evangelisieren und nicht nur uns selber zu erhalten. Das hat er doch gesagt. Selbsterhaltung ist zwar ein ganz starker Impuls, ein natürlicher und von Gott gegebener Impuls, aber er genügt nicht allein, denn sonst wird das, plötzlich sind wir geistliche Vampire. Ich werde jetzt dein Blut saugen, damit ich leben kann. Nein, das ist nicht Evangelisation. Evangelisation, da muss es immer darum gehen, was wir für die Menschen möchten und nicht von den Menschen wollen. Das ist ein wichtiger Unterschied. Dann ist diese Handschrift auf der Wand. Und so viele Kirchen in Kanada und anderswo sterben und die Kirche wird zur traurigen Statistik. Tragisch, weil das so nicht sein müsste. Das kann in Pfarreien passieren, das kann in Bistümern passieren, das kann der Kirche in einem ganzen Land passieren. Dann sagt man doch, aber Jesus hat doch versprochen, er werde mit uns jeden Tag. Hat er das nicht der Kirche versprochen? Ja, das hat er. Ja, und das ist der universellen Kirche gesagt, dieses Versprechen. Ortskirchen mögen sterben. Wo ist die Hippos-Kirche, die Ephesus-Kirche, die Kirche, wo in der Offenbarung davon gesprochen wird, all diese Gemeinden, wo sind die heute noch? Hier ist der Punkt. Wenn die Veränderung außerhalb der Organisation schneller stattfindet als die Veränderung innerhalb der Organisation, dann wird die Organisation irrelevant. Denk mal darüber nach. Irrelevant wird sie dann. Nicht unwichtig, aber irrelevant. Wir haben die wichtigste Botschaft im Universum. Die potenteste Botschaft im Universum, die kraftvollste. Aber irgendwie haben wir sie irrelevant gemacht für die meisten Menschen, die sogar sagen, sie glauben noch. Und dann noch mehr für die, die gar nicht glauben. Wenn ich von der Veränderungsrate spreche, will ich klären, dass ich jetzt nicht spreche, dass wir uns einfach arrangieren mit der Welt, sondern engagieren. Sich arrangieren, das wäre die Strategie, wo man sagt, ach okay, wir passen unseren Glauben an, besonders wo es ein bisschen kontrovers ist, das passen wir mal an, damit es dann akzeptabel wird für die Gesellschaft. Die Wahrheit ist, dass Kirchen, die genau diese Methode angewandt haben, in Kanada noch schnelleren Rückgang erleben als die anderen katholischen Kirchen. Denen geht es noch schlechter. Dieses Experiment hat man also durchgeführt. Sich der Welt anpassen, den Glauben diesem heutigen Zeitalter anpassen, ich glaube, das ist keine legitime Strategie. Aber der missionarische Einsatz, glaube ich, ist die Strategie, zu der Gott uns beruft, dass wir uns engagieren. Wenn ich jetzt Menschen erreichen will, zum Beispiel, die Französisch sprechen, dann müsste ich wahrscheinlich Französisch sprechen lernen, oder? Jetzt stellt euch vor, eine Missionsschule, die das täten, Missionare ausbilden, um französisch sprechende Menschen zu evangelisieren, aber während der Jahrhunderte fand eine Veränderung statt und die beginnen jetzt Deutsch zu sprechen, diese Leute. Aber wir mögen Französisch, Französisch über alles. Und wir fahren fort, Französisch zu unterrichten, obschon das jetzt niemand mehr versteht dort. Weil Französisch ist einfach, was wir sind, was wir immer getan haben. Die verstehen uns nicht. Nun, das ist ihr Problem, nicht unseres. Und genau das ist, wie wir uns manchmal verhalten in der Kirche. Wir machen die Botschaft des Evangeliums irrelevant, weil wir uns nicht mehr wirklich mit den Menschen auseinandersetzen, zu denen wir gesandt wurden. Wir sind eine gesandte Kirche, vergesst das nie. Jesus sagt, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Zwei Beispiele. Und dieses erste Beispiel, das begeistert mich. Denn jetzt sollen mal alle ihre Uhr angucken. Bitte schön. Hat jemand eine Uhr, wo steht, in der Schweiz hergestellt? Made in Switzerland. Hand hoch. Wessen Uhr ist Schweizer Uhr? Schämt euch nicht, wenn das jetzt nicht so wäre. Hand hoch. So. Also, das sind jetzt die meisten Menschen hier, die haben Schweizer Uhren. 25% etwa haben eine Schweizer Uhr hier, schätze ich. Ich habe diese Frage überall gestellt auf der Welt und im Durchschnitt sind es 1%, 1-2%, die eine Schweizer Uhr haben. Vor 50 Jahren, wenn wir irgendwo unterwegs waren in der Welt, waren es 50% der Leute, die eine Schweizer Uhr hatten. Stimmt das nicht? Was ist denn geschehen? Was ist denn geschehen mit der Schweizer Uhrenindustrie? Das wisst ihr sicher. Die Quarztechnologie, die digitalen Uhren. Wisst ihr, wer die digitale Armbanduhr entwickelt hat? Ihr habt es getan. Ihr habt sie erfunden. Aber nachdem ihr sie erfunden habt, habt ihr gesagt, nein, das wird ja nicht funktionieren. Wir sind Schweizer und wir mögen die mechanischen Dinge. Wir mögen diese ausgeklügelte mechanische Arbeit. Das ist unglaublich mit diesen Federn, mit diesen Rädchen. Das ist, wer wir sind. Nicht wahr? Und jetzt hat niemand mehr eine Schweizer Uhr. Hallo, hallo? Stimmt das nicht? Nun, wie steht's mit Kodak? Wer erinnert sich noch an die Firma Kodak? Mich erinnert das an meine Kindheitsferien. Wer unter 30-jährig ist, ihr müsst jetzt googeln, zum finden, was Kodak ist. Wir haben da Filmrollen gekauft, stellt euch vor. Und dann musste man das reintun in den Fotoapparat und man konnte nichts einfach so löschen. Und man musste da mit zu einem Entwickler gehen, in einen Fotoladen oder Drogerie und eine Woche warten, bis dann die Bilder kamen. Dann waren es immer die Zehen der Mutter oder der Daumen des Vaters. Ja, ja, 1970. Da ist Kodak in Amerika und 90% der Kameraverkäufe und 95% der Filmverkäufe in Amerika in den 70er Jahren war das noch so. Und dann in 2011, da war Kodak bankrupt. Was ist denn geschehen mit Kodak? Die digitalen Kameras sind gekommen. Wisst ihr, wer die erste digitale Kamera erfunden hat? Ja, jetzt könnt ihr mal wild raten. Kodak hat sie erfunden. Aber die haben gesagt, nein, das wird nicht wirklich zum Marktrenner. Wenn wir das jetzt produzieren, dann können wir unsere Filme nicht mehr verkaufen. Wir kannibalisieren uns. Und das ist nun die Frage, die sich stellt. Mission oder Methode? Ob das jetzt Kodak ist oder die Schweizer Uhrenindustrie. Mission oder Methode? Seid ihr irgendeine Organisation, wo es um Methode geht, wo die Methode wichtiger ist als die Mission, wird aufhören zu existieren. Jede Organisation, deren Methode wichtiger ist als deren Mission, die wird nicht überleben. Und genau das ist die kritische Frage für uns als Kirche. Sind wir unserer Methode verbundener, wie wir etwas tun, als der Mission? Seht ihr, die Mission der Schweizer Uhrenindustrie war was? Uhren herzustellen, damit die Leute die Zeit ablesen konnten, nicht Maschinen herstellen. Und das ist, worum es geht in der neuen Evangelisation in diesen letzten 30, 40 Jahren, wo man davon spricht und was Papst Franziskus mit diesem Zitat meint. Und das ist, weshalb ich Hoffnung habe. Denn wenn wir unsere Methoden loslassen können und uns auf die Mission konzentrieren, dann ist die Potenz des Evangeliums, die Kraft Jesu Christi, die Kraft des Heiligen Geistes und der Sakramente wirklich losgelassen und wird Leben bringen. Ich habe von dieser Zwei-Phasen-Theorie gesprochen und das ist wichtig, weil die Kirche und Gottes Volk in der ganzen Errettungsgeschichte ständig diesen Zyklus des Rückgangs und wieder der Erneuerung erlebt haben. Während der ganzen Heilsgeschichte sehen wir das. Aber hier die Erkenntnis ist, dass wenn ein altes System Rückgang erlebt und stirbt, dann müssen wir nicht warten, bis es gestorben ist, bevor Gott etwas Neues wirkt. Seht ihr, Gott ist schon dabei, neues Leben hervorzubringen, in unserer Mitte. Und es ist die Kirche, die neu entdeckt hat, was ihre eigentliche Identität ist als missionarische Kirche. Mein liebstes Modell der Kirche ist das Fotokopiermodell der Kirche. Kennt ihr das? Schon gehört? Wer mag Fotokopiermaschinen? Wenn sie funktionieren, dann mögen wir sie, oder dann sind sie gut. Nun, stellt euch vor, eine Fotokopiermaschine, was tut sie? Da kommt Papier rein von außen, das wird verarbeitet und wieder ausgespuckt und verändert die Welt, nicht wahr? Ja, das ist wie die Kirche. Wir sind dazu berufen, Menschen von außen hineinzubringen, das nennt man Evangelisation, Jünger machen und dann wird das verarbeitet, sie werden bearbeitet, das ist, wie wir Jünger ausbilden, wie wir sie ausrüsten für die Mission und dann schicken wir sie aus. Und das ist, was eine Kirche tut, eine Pfarrei tut. Die Bewegungen, die tun das auch, aber stellt euch vor, wenn Kirchgemeinden, Pfarreien dies täten, Menschen hineinbringen, mit ihnen arbeiteten und sie aussenden würden. Und so oft ist es so, dass die Kirche wie ein Fotokopierer ist, der nicht funktioniert. Da gibt es dieses Fach, wo ein Papierstau ist, beim Hineinkommen und beim Hinausgehen ist auch Papierstau und da ist Stau überall in der Maschine und das ganze Ding überhitzt und explodiert fast. So ist das doch. Und wir kämpfen miteinander und streiten in der Kirche und greifen einander an, rechts und links, die Liberalen und die Konservativen und die Traditionellen, und es überhitzt und es ist nicht gesund. Aber wenn wir wieder erkennen, was ist unsere Kernidentität in der Mission, kann Gott uns zur Gesundheit zurückbringen. Und dann müssen wir uns auf diese Missionsagenda konzentrieren, die der Heilige Vater erwähnt hat, besonders in diesem Monat der Mission. Das sind die vier Aufgaben des Missionsbefehls. Geht, mach, taufe, lehre. Das sind die vier Aufgaben. Gehen, machen, taufen, lehren. Das ist der Missionsbefehl aus Matthäus 28, 19 bis 20. Und der Missionsbefehl im Herz ist im finiten Verb von diesen vier Verben, ist das Machen, Macht zu Jüngen. Das ist das Hauptverb im Originaltext. Und diese grundlegende Aufgabe, zu Jüngen zu machen, um das herum dreht sich alles andere. Wir gehen, wir machen, wir taufen und lehren. Und für viele von uns in unseren Kirchen gehen wir vielleicht und vielleicht taufen wir und wir zelebrieren die Sakramente und wir lehren und machen Katechese. Aber was wir oft nicht tun, ist Jünger machen. Aber genau das ist das Herz des Missionsbefehls. Aber genau das tun wir nicht. Wir machen Katechese und Sakramente und Katechese und nochmal Sakramente. Und dann gehen alle nach Hause oder weg und niemand kommt zurück. Und dann sagen wir, oh, ach, dann tun wir es nochmal. Katechese und Sakramente. Wir müssen Jünger machen. Denn das macht den Unterschied. Evangelisation ist, zu Jüngern zu machen. Darum geht es. Und Jünger sind diejenigen, die, wenn die Anzahl der Jünger zunimmt in der Kirche, dann wird die Kirche sich verändern. Denn das sind die Menschen, die Hunger haben, um zu lernen. Das sind die Menschen, die dienen. Das sind die Menschen, die geben. Und die Jünger werden dann Apostel schlussendlich, und je mehr Apostel wir haben, desto mehr Evangelisation haben wir, desto mehr Jünger und so weiter. Und das ist der Zyklus der Gesundheit. Ein anderes Wort für Apostel ist Missionar. Das ist, was Papst Franziskus sagt. Missionarische Jünger, das meint er. So, ich komme zurück zu diesen sechs Phasen des Sterbens. Was meint ihr, wo seid ihr in der Schweizer Kirche in diesen sechs Phasen hier? Verleugnung, Rekalibrierung, Wut, Exodus, Verzweiflung oder Tod. Ich glaube, ihr seid verzweifelt, deshalb habt ihr mich hierher gebeten. Ich weiß, dass in Kanada vielerorts wir wirklich bei Verzweiflung angelangt sind. Lange, lange waren wir am ersten Punkt, wo wir verleugneten. 30 Jahre lang haben wir verleugnet und niemand hat irgendetwas getan. Wir haben verleugnet. Die Schrift aus Amos, zu Beginn dieser Woche, die Schriftstelle. Der Prophet Amos kritisiert die religiösen Führer, die einfach so ihr Business as usual taten und gesagt, ihr seid da in euren getäfelten Häusern und ihr trinkt Wein und esst Fleisch und genießt und seid nicht traurig, dass hier das Nordreich zerstört ist. Ihr seid nicht mal traurig darüber. Und wir trinken Wein und essen Fleisch. Und ich frage mich, sind wir traurig? Seid ihr traurig über den Ruin von Josef? Wenn wir diese Trauer nicht erleben, hier in unseren Eingeweiden, tief drinnen, nicht nur im Kopf, dann werden wir nichts unternehmen. Ich wollte ein Videoclip zeigen, aber wir haben nicht Zeit, deshalb zeige ich es nicht. Aber ihr kennt dieses Schiff, oder? Sagt euch das was? Die Titanic. Und da ist diese Rettungsorganisation, die kam von Halifax, Neuschottland, Kanada, für das Schiff. Das Schicksal der Titanic wurde besiegelt, weil 5 Kompartimente überflutet wurden. 4, das hätte das Schiff noch nicht zum Sinken gebracht, aber 5 war zu viel. Und der Manager des Schiffs hat gesagt, es wird sinken, das ist mathematisch ein Beweis, ja, sicher, klar. Und die Leute waren schockiert, das hat doch so nicht ausgeschaut, das ist doch ein unsinkbares Schiff, haben sie gesagt. Und die haben zwar Alarm geschlagen und gesagt, man muss jetzt in die Rettungsboote gehen, aber die Menschen sind nicht gegangen. Draußen war es ja kalt, draußen war es unangenehm, kalt und laut. Die waren lieber drinnen, da konnte man Brandy trinken und Violine spielen hören. Und In einer Stunde würde das Schiff zu Boden, am Boden des Atlantiks ankommen. Seht ihr, wir müssen eine Wahl treffen. Werden wir uns einfach am Modell krampfhaft festhalten oder gehen wir zu den Rettungsbooten und machen die flott und kooperieren mit dem Heiligen Geist, um eine Zukunft zu bauen? Nun, ich sage nicht, dass die Kirche die Titanic sei, das sage ich nicht. Die Kirche wird weiter existieren, keine Frage. Aber unser Modell, das Christentum-Modell, dass wir eine Diözese oder Bistum sind und eine Pfarrei und unsere pastoralen Methodologien, die alle auf der Annahme basieren, dass wir eine Kultur haben, die es schon lange gar nicht mehr gibt. Wie jemand gesagt hat, die Kirche ist perfekt ausgerichtet, um eine Welt zu erreichen, die es aber nicht mehr gibt heute. Wenn wir uns an diesem Modell festhalten, anstatt an der Mission festhalten, dann sinken wir mit dem Schiff. Aber wenn wir im Glauben das Modell loslassen und in die Rettungsboote gehen, um Teil von etwas Neuem zu werden, dann haben wir allen Grund zur Hoffnung, allen Grund zur Begeisterung. Die Frage, die sich für uns stellt, ist, wie sehr wollen wir das? Wie sehr willst du das? Hier ist ein kurzes Video, das darüber spricht, wie wir als Menschen meistens das tun, was wir tun müssen, um das zu erreichen, was wir wirklich erreichen wollen. Moment, ich muss noch den Ton arrangieren. Tut mir leid. Die Frage ist, wie sehr willst du es? Wie sehr willst du es? Vielleicht kennst du diese Dynamik. Wer will Veränderung? Alle Hände nach oben. Seht ihr, wenn ihr das fragt in der Kirche, wer will eine dynamische, lebendige Kirche? Dann gehen alle Hände hoch. Wer will eine Kirche, die rausgeht an die Peripherie, evangelisiert, den Armen dient? Alle sagen ja. Wer will eine Kirche, die einladend ist und alle zurück einlädt und den Menschen einen Ort gibt, wo sie Liebe und Gemeinschaft und Veränderung des Lebens erfahren? Dann wollen das alle. Aber sobald man dann anfängt, irgendetwas zu verändern, damit die Veränderung stattfinden kann, dann will niemand die Veränderung. Kennt ihr dies hier? Das ist die Adoptionskurve von Roger. Das ist übrigens gute Nachricht, denn was sie uns sagt, ist Folgendes. Wenn wir Transformation anleiten wollen in irgendeiner Organisation, Kirche oder anderswo, dann müssen wir nicht alle überzeugen. Das bringt nichts. So schaut das aus. Für viele Organisationen ist es genauso. Es gibt bei allen Menschengruppen immer 2,5%, die sind Innovatoren. Die sind bereit, das Risiko einzugehen, etwas Neues auszuprobieren, auch wenn sie noch nicht sicher sind, dass es funktionieren wird. 2,5% der Menschen sind so, Innovatoren. Die nächste Gruppe von Menschen, das sind die Frühannehmer. Das sind 13,5%. Die gucken, was die Innovatoren tun. Und wenn das jetzt nicht gerade explodiert in deren Gesicht, dann sind sie früh dabei und akzeptieren das. Das sind 16% zusammengesehen. Und diese Leute führen die Veränderung an. Dann kommt die frühe Mehrheit, 34%, die mögen das Risiko nicht allzu sehr. Die warten länger, aber schlussendlich sind sie dann einverstanden. Und die nehmen dann die nächste Gruppe mit sich, die späte Mehrheit. Und dann gibt es noch die hinterherhinken, die kommen gar nie da, die 16%. Nie. Der Herr Jesus könnte Priester sein und die würden immer noch einen Reklamationsbrief schicken an den Bischof über den Herrn Jesus. Das ist die Gruppe, die nie kommen wird. Die schreiben Reklamationsschreiben. Gibt es die auch hier, die solche Briefe schreiben? Anonyme Briefe noch dazu und sagen, ich will, dass nichts sich verändert und schreiben so. Und was geschieht in der Kirchgemeinde, in der Pfarrei, ist oft, dass wenn man diese Reklamationsschreiben kriegt, sagt man, oh, wir hören besser auf damit. Und was dann geschieht, ist, dass wir genau dieser Gruppe, den Neinsager, diese 16% plötzlich zu Leitern befördern und tun, was die sagen. Die Wahrheit ist, die Kirche kann verändert werden mit diesen 16% vorne, den Innovatoren und Frühanwendern, die Mut haben und vorwärts gehen. Und wisst ihr was? Die meisten von euch hier, schon nur wegen der Tatsache, dass ihr diesem verrückten Mann hier zuhört, ihr seid wahrscheinlich die meisten von euch hier in dieser ersten Gruppe. Wenn ihr da hinten seid, dann hat man euch gezwungen, hierher zu kommen heute. Die meisten von euch, ihr seid da in dieser vorderen Gruppe. Und erinnert euch daran, Jesus hat mit 12 angefangen. Seht ihr, deshalb habe ich Hoffnung, denn ich habe das gesehen. Wenn wir bereit sind, diesen Mut aufzubringen und uns dem Herrn anzuvertrauen und auf die Mission fokussiert zu sein, dann kann der Herr uns gebrauchen, um Transformation in die ganze Kirche hineinzubringen. Und wenn ich jetzt hier zum Schluss komme, möchte ich, dass wir uns diese Zweiphasentheorie nochmal anschauen. Ich finde die brillant. Und das genau sehe ich, dass es in der Kirche auch stattfindet. Und das ist, was ich genau in meiner Kirchgemeinde erlebt habe. Seht ihr, das dominante System oder die dominante Kultur, die Art und Weise, wie wir Dinge tun, modellieren, ist am Zurückgehen. Und sobald das zurückgeht, da hat man immer, Moment, da hat man immer diese Innovatoren. Seht ihr die Innovatoren? Die sind wie Fliegen. Ihr habt viele Fliegen in der Schweiz, habe ich festgestellt. Also bei meinem Abendessen, vor 2 Tagen habe ich 6 Fliegen getötet mit meiner Serviette während des Abendessens. Die habe ich da aufgestapelt dann. Die Innovatoren, die sind lästig und die Menschen wollen euch umbringen dafür. Aber mit der Zeit fangen andere auch an zu innovativ zu sein und das Problem beim Namen zu nennen. Und das dominante System geht weiter zurück und zurück und dann plötzlich sind die Menschen dabei. Und was tun sie? Was tust du heute? Ach, das tust du heute. Genau darum geht's heute. Ihr, die ihr wisst, dass ein Problem da ist, ihr werdet euch verbinden miteinander. Und die Herausforderung ist, dass man nicht nur sich verbindet, sondern eine ganze Umsetzungsgemeinschaft kreiert, wo man Nahrung kriegt und sich unterstützt. Man muss nicht warten, bis das dominante System total ausgelöscht ist, bis man anfängt, mit dem Heiligen Geist zu kooperieren, um etwas Neues zu schaffen. Nein, genau das ist die Dynamik in einer Kirchgemeinde. Denn die Wahrheit ist, dass nicht jeder an Bord kommen will. Nicht jeder will das. Wir brauchen auch nicht jeden an Bord. Genau das sehe ich in den Bistümern geschehen, in den Nationalkirchen, Landeskirchen und überall auf der Welt. Martin Luther King Jr. hat das Folgende gesagt. Feigheit fragt, ist es denn sicher? Und die Sicherheit fragt, ist es vielleicht politisch korrekt? Und dann kommt das Eingebildetsein und fragt, ist es populär? Aber das Gewissen fragt, ist es richtig? Und das wirkliche Maß der Person ist nicht, wo sie stehen, wenn es gerade mal bequem ist, sondern wo sie stehen in Momenten der Herausforderung, in Momenten der großen Krise und Momenten der Kontroverse. Das ist tatsächlich eine Zeit der Herausforderung, eine Zeit der Krise. Das englische Wort für Krise kommt aus dem griechischen Krisis. Und das bedeutet, oder eine der Bedeutungen, die es hat, ist Entscheidung, ein Urteil fällen. Eine Zeit der Krise muss man beurteilen und eine Entscheidung fällen. Und die Entscheidung ist, klammerst du dich jetzt an dein Modell? Oder klammerst du dich an die Mission? Vor 5 Jahren wurde mein Buch herausgegeben. Ich habe es vor 6 Jahren geschrieben und habe mir nie vorgestellt, was geschehen würde. Es ist jetzt in 10 Sprachen übersetzt. Und es hat wirklich einen Nerv getroffen, überall auf der Welt. Und als Antwort auf dieses Buch haben wir einen Dienst gegründet, den göttlichen Sanierungsdienst, Divine Renovation. Und wir arbeiten mit Pfarreien überall auf der Welt. Und es ist unsere Überzeugung, dass das Ziel der Kirchgemeindeerneuerung es ist, dass die Kirchgemeinden gesund werden. Jesus hat gesagt, es ist der Wille meines Vaters, dass ihr meine Jünger werdet und viel Frucht bringt. Was gesund ist, bringt Frucht. Seht ihr, Pfarreierneuerung, da geht es nicht darum, zu kopieren, was eine Kirche tut oder was die andere tut. Nein, es geht nicht ums Kopieren, was wir tun, auch das nicht, sondern verstehen, warum wir tun, was wir tun. Und von diesem Warum das in unseren Kontext umsetzen und diese Werte leben. Ganz kurz, in diesem Divine Renovation Modell, göttlichen Sanierungsmodell, haben wir drei Werte. Evangelisation geht vor, erstens, zweitens die besten Leidenschaftsprinzipien und drittens die Kraft des Heiligen Geistes. Ich könnte eine Woche über jeden dieser Punkte sprechen, das werde ich natürlich nicht tun. Aber die Wichtigkeit der Evangelisation, seht ihr, die Menschen, die evangelisieren, die verlieben sich, das verändert alles in ihnen. Und in der Kirche gibt es Menschen, die schämen sich und sind dann noch treu in einer Ehe, wo gar keine Liebe ist. Du musst treu bleiben, aber du liebst nicht. Evangelisation hilft den Menschen, sich in Jesus neu zu verlieben und in den Vater und Heiligen Geist. Dann zweitens, die besten Leiter. Wir müssen Leiter, Leiterinnen ausbilden, dass wir leiten können in diesem neuen Zeitalter, in dem wir sind. Und dann schlussendlich die Kraft des Heiligen Geistes. Keine Strategie, kein Tool oder Instrument wird je genügen. Jesus hat im Lukas-Evangelium gesagt, bleibt in der Stadt, bis ihr die Kraft von oben bekommt. Versuche es nicht in deiner Kraft zu tun, ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Deshalb bin ich so froh, dass wir mit diesem Lied aufgehört haben, wo wir den Heiligen Geist anrufen. Ich spreche zwar nicht Deutsch, aber komm, habe ich doch verstanden. Komm, komm, Heiliger Geist, habe ich verstanden. Ich habe auch gehört, Feuerfall, das ist ganz Englisch, ähnlich in Englisch. Das habe ich verstanden. Komm, Heiliger Geist, Feuerfall. Denn die Kirche wurde zu Pfingsten gegründet, nicht am Gründonnerstag, nicht am Karfreitag, auch nicht am Ostersonntag, sondern zu Pfingsten wurde die Gemeinde gegründet. Und die Gemeinde muss neu geboren werden in jeder Generation durch die Kraft von Pfingsten. Es ist nicht genug, nur zusammenzukommen und zu beten. Genau das haben sie dort im Obergemach getan, bevor der Heilige Geist kam. Das Feuer ist gefallen. Der Heilige Geist ist gekommen und hat bevollmächtigt. Und Brüder und Schwestern, das müssen wir suchen, diese Kraft für unser Leben. Ich lade euch jetzt zum Schluss ein. Wir haben Ressourcen, die euch helfen können. Einige von euch verstehen Englisch, das ist alles auf Englisch, unsere Ressourcen. Wir haben eine App für Android und iPhone und wir haben wöchentliche Podcasts und Newsletters und wir unterstützen euch gerne damit. Wir haben verschiedene Dinge, wir haben Leiterschaftscoaching, dann haben wir Online-Videos, eine Datenbank mit Online-Videos. Ihr könnt auf unsere Webseite gehen, divinerenovation.net und da haben wir auch dieses Videonetzwerk, das für euch hilfreich sein mag. Vielen Dank für eure Zeit, danke für eure Geduld mit mir heute Morgen und ich sehe euch wieder, wenn wir zusammen Eucharistie feiern. Dankeschön.
Das war das Hauptreferat des Einsiedler Impulstages 2019. Es sprach Father James Mellon. Weitere Eindrücke und Vorträge von diesem Tag sind zu finden unter www.impulstag-einsiedeln.ch.